Musikgespräch.
Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wieder Anna und Maria für euch am Mikrofon. Und wir haben euch ein Stück mitgebracht, was passend jetzt zur Vorweihnachtszeit gehört. Wie, was würdest du sagen, ist ein schöner Vergleich, Anna?
Wie Love Actually.
Last Christmas.
Der Nussknacker, drei Nüsse für Aschenbrödel.
Und Rolf Zukowskis in der Weihnachtsbäckerei. Und zwar, wir haben es zu tun, wie der Titel ja auch schon verrät, mit Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium.
Ein nicht totzukriegendes Standardwerk der klassischen Musik, vor allen Dingen in Deutschland um die Weihnachtszeit herum sehr, sehr häufig gespielt. Es ist wirklich auffällig, dass sowohl kleine Kirchen als auch große Konzerthäuser an allen vier Adventssonntagen und häufig noch darüber hinaus das Weihnachtsoratorium spielen.
Es ist wahrscheinlich auch nicht übertrieben zu sagen, das wirst du bestätigen können, Anna, dass alle Sänger und SängerInnen eigentlich jedes Jahr mindestens ein bis zwei WOs, wie ihr ja so schön sagt, im Kalender habt, dann noch schön flankiert an Ostern von den Passionen. Das ist wahrscheinlich auch einfach so ein nicht verschiebbarer Termin im Kalender eines Sängers.
Genau, da verdient man quasi sein Geld für die nächsten Monate, denn anders als Gottesdienste sind Weihnachtsoratorien und dann Passionen auch sind Konzerte. Und für Konzerte gibt es mehr Geld als Gottesdienste.
Dann, wo wir gerade bei dem Thema Konzert versus Gottesdienst sind, Anna, erzähl uns doch mal kurz, wie dieses Weihnachtsoratorium oder WO, wie ich es jetzt auch immer nenne, überhaupt aufgebaut ist und was wir uns darunter vorstellen müssen.
Genau, also für diejenigen, die das WO noch nicht kennen, es handelt sich dabei eigentlich, man könnte sagen, um ein sehr umständlich gestaltetes musikalisches Krippenspiel, bestehend aus sechs Kantaten, die Weihnachtsgeschichte erzählen. Die sechs Teile, diese sechs Kantaten, waren ursprünglich auch für sechs Gottesdienste vorgesehen. Und zwar zwischen, also für jeden Feiertag rund um Weihnachten bis hin zu dem Festtag der Heiligen Drei Könige hat Bach eine Kantate geschrieben. Insgesamt geht das Weihnachtsoratorium 2,5 Stunden ungefähr. Allerdings war es eben nie dafür gedacht, alle sechs Kantaten gleichzeitig aufzuführen, sondern eben hintereinander. Denn auch damals wollte sich niemand 2,5 Stunden in einer ungeheizten Kirche die Gliedmaßen abfrieren. Heute hört man meistens nur die ersten drei Kantaten, die Kantaten 1 bis 3. 4 bis 6 kommen auch vor, aber so, ich sage mal, die Golden Hits kommen alle in 1 bis 3 vor. In der ersten Kantate geht es ganz einfach um die Geburt des Kindes, angekündigt durch den fulminanten Eingangschor, den wahrscheinlich viele im Ohr haben, das berühmte Jauchzet Frohlocket, das so mit Pauken und Trompeten eingeläutet wird. Im zweiten stehen dann die Hirten im Zentrum der Handlung, die eben von den Verkündigungsengeln von der Geburt des Kindes hören und sich dieses Kind dann eben auch in Real Life mal anschauen wollen. Und in der dritten Kantate erreichen die Hirten schließlich den Stall und beten den göttlichen Infanten an, wie sich das gehört. Im vierten Teil geht es um Beschneidung und Namensgebung. Finde ich persönlich ein bisschen weird, aber war wohl damals wichtig.
Ist interessant, weil das ist ja dann auch der Teil, der aus der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie vielleicht so häufig auch vorlesen, immer ein bisschen ausgespart wird.
Allerdings kommt dann auch der Herodes schon drin vor. Mhm. Also es gibt einen kleinen, ich würde mal schon fast sagen, Teaser dahingehend, dass diese erhebende Weihnachtsgeschichte auch irgendwann mal ein tragisches Ende nehmen wird. Und im fünften und sechsten Teil taucht dann der Weihnachtsstern und die Heiligen Drei Könige auf. Das Weihnachtsoratorium ist kein Musiktheaterstück, sondern, wie der Name schon sagt, ein Oratorium. Es hat aber durchaus theatrale Elemente. Es gibt einen Erzähler in Gestalt des Tenors, den sogenannten Evangelist, der durch die Handlung führt.
Und der, seine Passagen beruhen ja auch eigentlich ausschließlich aus den wirklich biblischen Texten nach Lukas und Matthäus.
Genau, und meines Wissens nach sind die Arien häufig freie Dichtungen und die Arien sind auch meistens die Momente, wo über ein bestimmtes Sujet des christlichen Glaubens oder der menschlichen Existenz im Allgemeinen nachgedacht oder meditiert wird.
Bei diesen Arien ist man sich heute ein bisschen uneins, wem man da die Texte zuschreiben kann. Man geht davon aus, dass es zum Teil Bachs Standard-Leipziger Textdichter Picander war, aber man weiß es nicht genau. Aber die Texte unterscheiden sich natürlich stilistisch extrem von diesen biblischen Texten. Und das ist spannend, da haben wir schon zwei Ebenen. Und dann gibt es ja noch eine dritte. Wir haben ja nicht nur den Evangelisten, der erzählt, und die Arien, die reflektieren, sondern es gibt ja auch noch die Choräle, die zwischendurch erklingen.
Genau, diese Choräle, die sorgen bei manchen Hörern vielleicht für so einen Aha-Effekt. Denn selbst wenn man das Weihnachtsoratorium nicht kennt, kennt man mitunter die Melodien einiger Choräle. Das sind nämlich zum Teil bis heute bekannte Weihnachtslieder wie »Vom Himmel hoch, da komme ich her« oder »Ich stehe an deiner Krippen hier«. Was ich eben angefangen hatte auszuführen, diese erzählerischen Elemente im Weihnachtsoratorium, die äußern sich auch dahingehend, dass der Sopran zum Beispiel manchmal als Engel auftritt. Der Bass ist dann später der Herodes und die Altstimme kann man lose mit der Figur der Maria assoziieren.
Und alt ist die Partie, die du meistens im Weihnachtsoratorium singst, oder? Du bist ja Mezzosopranistin und das würde man dann in so einem Oratorium mit dem Alt besetzen,
genau,
richtig?
Genau, ich singe eigentlich immer den Alt und das ist eine sehr dankbare Aufgabe, denn man hat drei sehr, sehr schöne Arien zu singen in den ersten drei Kantaten. In Kantate 4 bis 6 hat man nicht so viel zu tun, aber die ersten drei Kantaten wird man gut gefeatured. Es liegt auch sehr angenehm. Also es liegt, ich würde mal sagen, es spielt sich so alles so, ja, so in der mittleren Oktave ab, also so zwischen C und C, mal kommt ein D und ein E. Man könnte sagen, nicht zu hoch, nicht zu tief. Singt sich sehr schön.
Ich denke, wir werden heute auch noch einiges darüber hören, wie das Weihnachtsoratorium heute aufgeführt wird und vielleicht auch deine All-Time-Favorites und natürlich auch meine als Musikwissenschaftlerin, aber vor allem auch Weihnachtsfan. Aber Bach war ja nun nicht der Erste, der auf die Idee kam, die Weihnachtsgeschichte musikalisch zu verwursten.
Denn Bach-Genies in allen Ehren, die Idee ist naheliegend. Ich würde fast sagen, da hätte ich auch drauf kommen können. Gut, ich hätte es nicht komponieren können, aber die Idee hätte ich haben können. Tatsächlich gab es meiner Recherche zufolge schon im 17. Jahrhundert die Tradition sogenannter Weihnachtshistorien, die recht populär waren. Heinrich Schütz hat zum Beispiel mal so eins geschrieben. Heinrich Schütz' Version geht aber nur kurze, knackige 35 Minuten. Und Bach hat es halt längenmäßig ein bisschen übertrieben.
Ist auf jeden Fall sehr ausführlich gemacht. Und dann auch, es ist ganz interessant, wenn man sich überlegt, dass diese extreme insgesamte Länge sich ja dadurch rechtfertigt, dass man wirklich in diesem liturgischen Jahr über diese 6 Gottesdienste geht, dann hat es ja auch fast von so einer Fortsetzungsgeschichte, eigentlich so eine Art musikalischer Adventskalender eben über 6 Wochenenden.
Oder sogar vielleicht so eine Art Anregung für die Leute, auch nächste Woche wiederzukommen.
Ja, genau. Und gemeinsam eben diese Geschichte zu verfolgen. Wir haben ja schon gehört, dass das Weihnachtsoratorium einer der absoluten Hits ist, die in der Vorweihnachtszeit überall gespielt werden. Vielleicht auch ihr, wenn ihr diese Folge hört, schaut euch mal um in den Kirchen selbst. Ich habe immer den Eindruck, dass selbst kleinere Gemeinden alle immer zumindest versuchen, etwas, so eine Aufführung zu stemmen und dass es oft auch eine Gemeinschaftsarbeit ist von so Laienchören, die vielleicht dann auch die Choräle singen, aber professionelle SolistInnen, die dann angeheuert werden.
Genau, und das ist für mich auch die große, ich sag jetzt mal, kulturpolitische oder fast schon soziale Bedeutung dieses Werkes, weil bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums wirklich viele Akteure zusammenkommen. Also man hat meistens oder zumindest in dem Rahmen, in dem ich singe, hat man gute und engagierte Laienchöre, die sich diese wirklich sehr, sehr schwere, sehr komplexe Musik in ihrer Freizeit drauf schaffen.
Genau, es sind nämlich natürlich nicht nur die Choräle, wie ich gerade gesagt habe, sondern auch zum Beispiel dieser große Eingangschor, den würde ja auch so ein Laien- oder Semi-Laienchor auch singen.
Und das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich weiß das deshalb, weil ich erinnere mich, dass ich bei einem meiner ersten WOs scheiterte der Chor an einem dieser Choräle und dann meinte der Kantor halt, naja, dann sollen die Solisten das halt singen. Und ich, obwohl professionell ausgebildet, kam echt ein bisschen ins Schwitzen. Also gerade dort die Mittelstimme zu singen, das ist harmonisch so krumm und schief, das ist wirklich schwer. Von daher muss man das auch so betrachten, dass dieses Konzert ist quasi eines Weihnachtsoratoriums ist der Tag, wo ein Chor, der dieses Stück ehrenamtlich erarbeitet, die Früchte seiner harten Arbeit erntet.
Ich habe zu dem schönen Thema Aufführungspraxis heute auch noch zwei Anekdoten beizusteuern. Ich habe das Weihnachtsoratorium nie wirklich im Chor gesungen, geschweige denn als Solistin. Aber ich war während meiner Studienzeit in Münster einmal bei einem WO-Mitmachkonzert dabei, tatsächlich, wo alle eingeladen waren, die wollten mit der Partitur eben an diesem Konzert teilzunehmen. Und es war ein Dirigent, der dann auch die wahrscheinlich nicht ganz leichte Aufgabe hatte, seinen eigenen Chor, sein Ensemble und dann auch noch quasi die Gemeinde oder uns Publikum mitzudirigieren. Und ich weiß noch, was ich skurril fand, war, es hat sich gut und richtig angefühlt, diesen Eingangschor mitzusingen. Das hat auch riesig Spaß gemacht. Aber wir sollten dann auch bei den Solostücken mitsingen. Also zum Beispiel bei dieser wunderschönen Arie, über die wir auch nachher noch sprechen, Bereite dich Zion. Und es war auch nett zu hören, und da würde ich mich gar nicht ausnehmen, wie sowohl bei dem Eingangschor als auch bei dieser Arie alle mit sehr viel Überzeugung immer so die ersten Zeilen gesungen haben. Und dann wurde es immer etwas nebulöser. Es war trotzdem ein schönes und natürlich sehr festliches Erlebnis. Und dann habe ich noch gefunden, dass 2012, also vor 11 Jahren, in Leipzig, der Bachstadt könnte man ja auch sagen, ein WG-Konzert stattfand, wo das Weihnachtsoratorium in großer Besetzung aufgeführt wurde.
Ah, ich kannte aber auch in Berlin mal so ein Studentenwohnheim, die zur Weihnachtszeit immer so ein Wohnzimmer-WO gemacht haben. Ich glaube, das hieß sogar auch so.
Ich glaube, das Besondere war, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, weil das ging tatsächlich ein bisschen durch die Medien. Es gibt einen Artikel auf Zeit und dann gab es natürlich auch beim Leipziger Studiradio ein Interview mit einem der Mitwirkenden, der auch in dieser WG gewohnt hat, einen Felix Tillmann-Groth. Und die haben erzählt, dass sie als WG tatsächlich öfter solche WG-Konzerte gemacht haben. Allerdings waren die anfangs klein. Also sie haben das erste Mal das Weihnachtsoratorium in klein gemacht, wo sie irgendwie nur 1-2 Instrumente hatten und das in sehr kleiner Besetzung gesungen haben. Dann haben sie im Jahr darauf wohl Händels Messias gemacht, im Jahr darauf das Mozart-Requiem. Und dann war es so, dass der eine Mitbewohner... Es wurde immer lauter. Er hat auch in dem Interview schön geschildert, dass die Pauken immer größer wurden. Am Anfang hatten sie noch kleine Trommel oder eben Teile des Schlagzeugs und am Ende dann auch die richtigen Pauken. Es waren Studierende von der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig vor allem, aber nicht nur. Und in diesem Jahr 2012 ist wohl der eine Mitbewohner aus Leipzig weggegangen nach Flensburg und hat sich gewünscht, das WO noch einmal in groß zu machen. Und dann haben sie wirklich in der WG das WO in großer Besetzung aufgeführt. Davon gibt es ein YouTube-Video, das packen wir euch auch in die Links, wo das jemand mit seinem iPhone mitgefilmt hat. Und es gibt ganz tolle Momente, also natürlich die musikalischen Momente, aber auch einfach sowas wie, dass es zwischendurch kurz eine Bierpause und eine Bierkette gibt und dann geht das Licht auch mal kurz zwischendurch aus und alle wurschteln sich so weiter durch und es ist einfach eine unheimlich schöne, festliche und ausgelassene Stimmung.
Also wir merken schon, das Weihnachtsoratorium ist tief verankert im kulturellen Gedächtnis vieler Menschen und auch in der jahreszeitlichen Befindlichkeit der Deutschen. aber auch das war ja nicht immer so, denn Bach wurde ja erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt, oder?
Genau, es war, also es wäre quasi falsch anzunehmen, dass wir seit der Entstehung des Weihnachtsoratoriums eine ungebrochene Rezeption haben, sondern auch die Werke von Bach gerieten dann ja eine Weile ein bisschen in Vergessenheit und wir haben es niemand Geringerem als Felix Mendelssohn zu verdanken, dass Bach wieder entdeckt wurde. Mendelssohn hat die Matthäus-Passion wieder aufgeführt und damit eigentlich diese Wiederbeschäftigung mit Bach und überhaupt der Musik von Bachs Zeit angestoßen. Für das Weihnachtsoratorium heißt das konkret, dass nach Bachs Tod sein Sohn Karl Philipp Emanuel Bach die Autographe, Partitur und die Originalstimmen des Weihnachtsoratoriums erbte. Und die gelangen dann über Umwege an Karl Friedrich Zelter und über ihn an die Singakademie zu Berlin. Und 1857, am 17. Dezember, wurde das Weihnachtsoratorium unter Eduard Grell zum ersten Mal seit Bachs Tod wieder aufgeführt, und zwar im Konzerthaus hinter der Neuen Wache in Berlin-Mitte. Und das ist nicht nur die erste Aufführung seit Bachs Tod, sondern auch die erste Aufführung in einem nicht-liturgischen Rahmen. Und das finde ich ganz spannend, weil das ist ja etwas, was wir heute auch haben. Wir haben einerseits Aufführungen in Kirchen, aber es gibt sicher auch Aufführungen, die wirklich auch heute außerhalb von so einem liturgischen Rahmen stattfinden.
In Konzerthäusern zum Beispiel. Ich finde, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die doch so heute so säkuläre Stadt Berlin verantwortlich ist für die Wiederentdeckung des Weihnachtsoratoriums.
Ja, und das hatte bestimmt sehr viel mit dieser Einrichtung der Singakademie zu tun, die natürlich ganz stark diesem Chorgesang und auch dieser Beschäftigung mit historischer Musik sich verschrieben hatte. Dem es dann einfach zu verdanken war, dass sich auch diese Ensembles dieser Musik angenommen haben. Es war allerdings trotzdem noch nicht so, dass dann mit diesem 17. Dezember 1857 das Weihnachtsoratorium den heutigen Status erreicht hatte, sondern das ging auch erst nach und nach weiter. Es stand tatsächlich lange Zeit noch im Schatten von Bachs großen Passionen, wie eben dann auch der Matthäus-Passion. Und so ab Mitte des 20. Jahrhunderts hat es dann eigentlich diese große Breitenwirkung erlangt, die es auch heute immer noch hat.
Ich finde, an der Geschichte merkt man zwei Sachen ganz stark, also zwei Dinge, die für mich fast sowas sind wie musikhistorische Glaubenssätze. Nämlich erstens, dass die Bildung unseres musikalischen Kanons, na, sie ist nicht zufällig, aber sie folgt eben auch nicht unbedingt der Gesetzmäßigkeit, Qualität setzt sich durch, ne? Sondern es braucht immer wieder Leute, die alte Musik wieder ausgraben und wieder aktiv zugänglich machen. Wer weiß, ob es ohne das Engagement von Mendelssohn und der Singakademie so weit gekommen wäre.
Absolut.
Und was ich auch, was mir dazu auch noch einfällt, weil wir eben darüber sprachen, dass Bach nicht der Erste war, der sich dieser Gattung Weihnachtsoratorium genähert hat, dass ein großes Kunstwerk eben selten im luftleeren Raum entsteht oder auch nicht vom Himmel fällt, sondern immer seine Vorläufer hat und aus verschiedenen Richtungen inspiriert wird.
Und was vielleicht auch noch dieses Argument ein bisschen ergänzt, dass es trotz allem gedauert hat, bis das Weihnachtsoratorium auch von dieser Bach-Renaissance profitieren konnte. Zwischen dieser Wiederaufführung von Bachs Matthäus-Passion durch Mendelssohn 1829 und der Aufführung des WOs 1857 liegen ja immerhin fast 30 Jahre. Also das wäre durchaus auch eine Entwicklung, die ihre Zeit gekostet hat.
Mendelssohns Verdiensten zum Trotz habe ich übrigens ein Hühnchen mit ihm zu rupfen, denn er hat es gewagt, in seiner Bearbeitung der Matthäus-Passion, es gibt eine Bearbeitung von Mendelssohn, die wunderschöne, zum Sterben schöne Altarie Erbarme dich, die wir uns alle freuen, wenn wir sie singen dürfen, einfach für Sopran umzuschreiben.
Was hat er sich dabei gedacht?
Frechheit.
Dass dieses fast 300 Jahre alte Stück ein absoluter Dauerbrenner ist, haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend etabliert. Kommen wir doch mal zu der Musik, zu den Stücken natürlich, die wir besonders schön finden und wichtig, aber auch einfach zu den Stücken, die man so kennt oder die man kennen sollte. Woran denkt man, wenn man an das WO denkt? Dann hört man doch eigentlich sofort...
Jauchzet, frohlocket, Lobpreise die Tage. Also mit dieser wirklich fulminanten, glänzenden, festlichen Aufforderung zu jubeln beginnt das Stück. Ich habe es eingangs schon erwähnt und ich glaube, dass viele, die das Weihnachtsoratorium nicht kennen, zumindest dieses Stück im Ohr haben.
Was ganz interessant ist, ist, dass das ein Stück ist, also dieser Eingangschor Jauchzet, frohlocket, der gar nicht ursprünglich für das Weihnachtsoratorium geschrieben wurde, sondern er beruht auf einem anderen Chor, den Bach komponiert hat, Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Das war ein Chor, den er komponiert hat für den Geburtstag von Maria Josepha von Sachsen am 8. Dezember 1733. Und das Spannende ist, dass die Pauken und die Trompeten, die in dieser Originalversion erwähnt werden, ja in der Instrumentierung geblieben sind.
Genau, und dieser Geist mit Pauken und Trompeten gibt diesem Stück eben so etwas Uroptimistisches. Also es ist beseelt von einem Zukunftsglauben, der eigentlich gar nicht mehr so richtig in unseren Zeitgeist passt. Ähnlich wie übrigens die Schöpfung von Haydn, wo man sich heute auch immer so denkt, also so dieses Ganze, die perfekte Schöpfung und alles ist so toll, das alles sinkt sich gar nicht mehr so leichten Herzens, wenn man weiß, wie sehr sich der Mensch an der Schöpfung versündigt hat. But I digress. Dieser Eingangschor Jauchzet, Frohlocket ist für mich immer ein besonderer Moment, wenn ich ihn im Konzert höre oder in der Probe, weil es ist für mich so ein Einläuten von, ach, es ist wieder Weihnachtszeit.
It's that time of year.
Genau. Ja. Und ich finde es auch, ich bin auch einfach jedes Mal aufs Neue tief bewegt, den Sängerinnen und Sängern dabei zuzuschauen, wie sie wirklich mit Herzblut und voller Hingabe diese Worte schmettern. Ich habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, das Weihnachtsoratorium singen zu dürfen mit einem Schulchor. Und zwar nicht mit irgendeinem Schulchor, sondern war ein Eltern-Schüler-Chor. Also etwas, was es relativ selten gibt. Der Chor besteht eben aus Eltern und aus Schülern. Und diese Menschen, also durch die Generationen durch, dabei beobachten zu dürfen, wie die sich die Seele aus dem Leib gesungen haben bei Jauchzen und Frohlocket, das war absolut berührend. Denn für mich hat dieses Stück immer sowas von einem großen Trotz alledem, wie ein berühmter Liedermacher ja auch mal gesagt hat. Und das erinnert mich wiederum an einen anderen großen Liedermacher, nämlich Leonard Cohen und seinen berühmten Song Hallelujah, der ja seinerseits voll ist mit biblischen Anspielungen auf Samson und Dalila und König David und andere Elemente des Alten Testaments. Auf jeden Fall hat Leonard Cohen über seinen Song Hallelujah einmal Folgendes gesagt: You look around and you see a world that cannot be made sense of. You either raise your fists or you say Hallelujah. Und auch wenn sich diese beiden Stücke musikalisch gar nicht nah sind, fühle ich bei beiden Stücken ähnliche Emotionen. Denn beim Weihnachtsoratorium ist es ja nicht anders. Es ist meistens gegen Ende des Jahres. Die weltweite Nachrichtenlage lädt nicht zum Frohlocken ein. Es ist kalt, es ist grau, man ist jahresendzeitlich gestresst, müde, pleite und hat eigentlich sowieso keinen Bock mehr. Also, aber trotzdem kratzt man eben seine verbleibende Menschenwürde zusammen, stellt sich hin, trotz alledem, und sagt, jauchzet, frohlocket, preiset die Tage.
Und da sind wir eigentlich auch bei dem Gedanken, den wir in dieser Folge ein bisschen mitgeben wollen, oder unsere Gedanken, warum es sich absolut lohnt, auch oder vielleicht gerade auch als Bach-Neueinsteiger und auch gerade jetzt in den heutigen Zeiten sich mit dieser Musik zu beschäftigen. Und warum nicht, wenn es das auch mal in einen Mitmachkonzert zu gehen oder zu gucken, ob man sonst vielleicht hörend Teil von diesem großen Fest werden kann. Ich finde auch, das hat was unheimlich Erhebendes. Und ich finde es außerdem immer wieder toll, Anna, wie du wirklich überall Leonard Cohen mit reinbringen kannst.
It's one of my superpowers.
Absolut, genau. Was ich auch sehr schön finde und spannend an dem Eingangschor, aber auch generell am Weihnachtsoratorium, ist, wie der Orchesterpart eingesetzt wird. Ich habe es ja eben schon angedeutet, dass die Trompeten und Pauken natürlich auch ein bisschen dieser Vorlage geschuldet sind, aber dass generell diese Trompeten und Pauken diese göttliche, himmlische, absolut überflutende Sphäre darstellen. Und dass wir dann auch andere Instrumente, zum Beispiel die Streicher und gerade auch die Flöten, für diese himmlisch-engelshafte Sphäre haben und dann für die Hirten ganz oft die Oboe.
Und die Flöten, also und die heute würde man sagen Querflöte. Denn wie wir schon gesagt haben, in der zweiten Kantate stehen ja die Hirten im Zentrum der Handlung. Und passenderweise wird in dieser Kantate auch die Flöte ganz besonders gefeatured. Es gibt zum Beispiel die wunderschöne Tenorarie Frohe Hirten. Und es gibt die, wie ich finde, genauso schöne Altarie Schlafe, mein Liebste, wo sich die Gesangsstimme im Duett mit der Flöte befindet und gemeinsam das Kind, das Jesuskind, in den Schlaf singt. Und die Flöte ist eben traditionell ein Instrument, was der Hirtenzunft zugeschrieben wird. Ich nehme an, weil die, wenn die irgendwie da über die Weiden vagabundiert sind, sich so eine Flöte eben ganz gut transportieren ließ.
Ja, die berühmte Hirtenflöte. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du uns doch auch gesagt, Anna, dass der Altpart oft mit Maria in Verbindung gebracht wird. Also, dass wir es hier auch tatsächlich mit einem Wiegenlied zu tun haben.
Genau, also es wird nicht konkret gesagt. Es könnte auch ein Hirte sein, der dieses Kind in den Schlaf wiegt. Aber die Musik hat was enorm mütterlich Weiches, Zartes. Die Assoziation mit der Maria liegt sehr nahe. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass in einer Bearbeitung ein sogenanntes Kinderweihnachtsoratorium, also eine gekürzte Fassung, die ich auch schon häufiger gesungen habe, der alt häufig die Maria als Figur spielt. Und das macht doch absolut Sinn.
Würdest du sagen, dass das eine deiner Lieblingsarien sind, wenn du dieses wenn du dieses Werk singst?
Ja, vor allen Dingen der Anfang. Da gibt es diese wunderschönen anschwellenden Liegetöne in der Stimme, während die Flöte so ein Solo dazu spielt. Das ist wunderschön. Ich glaube, ein bisschen lieber mag ich aber sogar noch die dritte Arie aus der dritten Kantate, Schließe mein Herze. Denn das ist ein ganz besonderer Moment in diesem Oratorium, was ansonsten ja so ein einziges glänzendes Jubilieren ist. Und dann kommt diese Altarie, Schließe mein Herze, die selige Wunder fest in deinem Herzen ein. Und das ist ein ganz inniger Moment. Das ist eine fast kammermusikalische Arie. Da ist man, glaube ich, zu dritt. Das ist nur Solo-Geige, Continuo und Stimme. Und für mich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so gedacht war, ist das der Moment in der Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Moment der Besinnung, wo man irgendwie versucht, was festzuhalten, ne? In dieser ganzen, wenn wir es jetzt wieder interpretatorisch ein bisschen weit greifen, in dieser ganzen sehr aufregenden, schönen, aber ja doch oft auch einfach sehr stressigen Weihnachtszeit.
Wer kennt das nicht? Man will es besinnlich haben, aber die Kinder sind schon im Zuckerhoch.
Es ist so stressig, es besinnlich zu haben. Du musst Wichtelbriefe ausschneiden, Weihnachtsplätzchen backen und eigentlich die ganze Zeit seelenfrei
schauen. Naja, Maria, du musst Wichtelbriefe schreiben, ist jetzt aber sehr weit hergeholt.
Du hast recht.
Du möchtest Wichtelbriefe schreiben.
Ich möchte Wichtelbriefe schreiben. Etwas, was im WO nicht vorkommt. Keine Wichtel im WO.
Keine Wichtel im WO.
Genau.
Dafür aber Hirten, wie wir schon, und Richtig. Engel kommen auch drin
und
vor.
Engel.
Und weil du gerade von Festhalten sprachst, du wirst gleich verstehen, wie dieser etwas komische thematische Bogen gemeint ist. Johann Sebastian Bach war ein pragmatischer Mann. Johann Sebastian Bach hatte einen anstrengenden Job, nämlich Thomas Kantor, wo er, ich glaube, jeden Sonntag neue Musik schreiben musste. Da wäre er ja schön blöd gewesen, wenn er wirklich jeden Sonntag etwas Neues komponiert hätte. Denn die Zeit hat man nicht. Der hatte ja auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, 8 Kinder oder so.
Ja. Er hat sich wahrscheinlich weniger um die gekümmert als seine Frau. Aber
meinst, Bach hat keine Wichtelbriefe geschrieben.
Nein.
Was Bach aber wohl getan hat, er hat einen sehr nachhaltigen Umgang mit seiner eigenen Musik gepflegt, könnte man sagen. Und zwar hat er sich bei der Komposition des Weihnachtsoratoriums des damals sehr gebräuchlichen sogenannten Parodieverfahrens bedient. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass man Musik nimmt, die man schon mal geschrieben hat, sie ein bisschen umschreibt, einen anderen Text runterlegt und einfach nochmal veröffentlicht. So auch der Fall beim Weihnachtsoratorium. Zwei der Altarien, von einer haben wir gerade schon gesprochen, nämlich Schlafe, mein Liebster, aber auch die bekannte Arie Bereite dich Zion, kamen mehr oder weniger in der gleichen Form, nur mit einem anderen Text, schon mal in einer Kantate von Bach vor, nämlich der sogenannten Herkules Kantate. Das ist das Bach-Werkverzeichnis 213. Der offizielle Titel ist Herkules am Scheideweg. Das ist eine weltliche Kantate, die sich mit dem Heldenweg von Herkules auseinandersetzt. Und da wird die Arie Schlafe, mein Liebster, tatsächlich vom Sopran gesungen. Der Sopran verkörpert in diesem Fall die Wollust und singt Schlafe, mein Liebster, Pflege der Ruh, Folge der Lockung entbrannter Gedanken.
Oh, wow. Ich verstehe.
Und die andere Arie, Bereite dich, Zion, die kennt man eigentlich auch. Das ist Bereite dich, Zion, dann da 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 da. Auf jeden Fall kommt die in der gleichen Kantate auch vor. Und zwar wird sie dort vom Alt gesungen, der den Herkules verkörpert, und zwar mit folgenden Worten: Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen, verworfene Wollust, ich kenne dich nicht. Und ich weiß noch, dass ich die Arie in der Form mal auf einem Meisterkurs gehört habe von einer Meisterkursteilnehmerin, und ich war super irritiert, weil ich natürlich die Melodie kannte. Ich dachte mir, was ist das für ein komischer Text? Aber das ist tatsächlich die OG-Version. Und jetzt könnte man sagen, was für ein extremer Kontrast aus solcher Musik dann, also aus dieser weltlichen Musik, dann geistliche Arien zu machen. Aber man genauer hinhört, haben ja beide Arien, sowohl Schlafe, mein Liebster, als auch Bereite dich, Zion, wo es um die metaphorische Braut Zion geht, die auf ihren Bräutigam Jesus wartet. In beiden Arien steht das sinnliche Element sehr stark im Vordergrund. Und ich würde behaupten, dass diese sinnliche Qualität auch eine der Gründe ist, warum man das Weihnachtsoratorium so gerne hört, weil es eben trotz aller geistlichen und religiösen Tiefe sehr, sehr lebendig und sehr lebensbejahend ist.
Und gerade dafür finde ich Bereite dich, Zion, auch ein sehr schönes Beispiel. Du hast es ja schon angedeutet, wenn wir den Text zitieren: Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen.
Ich meine, es sind wunderschöne Worte, und die sind doch durchaus leichter verdaulicher als das, was man zum Teil aus der Johannespassion kennt, wo es ständig um Lasterbeulen und Buß und Reu und Sünde geht.
Es zeigt eben auch wieder den, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Zusammenhang von Religion, ich nenne es mal Religion, Romantik und Erotik, dass durchaus dieses Bild der Vermählung zwischen Christus und der Gemeinde, diese Brautmystik, wie das auch genannt wird, ein Bild ist, was wir schon eigentlich seit dem Hohelied haben und was immer wieder durchscheint. Ihr kennt ja vielleicht auch das Weihnachtslied Tochter Zion, freue dich, wo es ja auch heißt, sieh, dein König kommt zu dir. Und auch später, weil du von Schlafe, mein Liebster, sprachst, haben wir immer wieder das Bild von dieser Jungfrau Maria, die so oszilliert zwischen so einer mütterlichen Hingabe, einer bräutlichen Hingabe. Also diese Liebe zu Jesus wird durchaus auch extrem romantisch und fast körperlich ausgedrückt zum Teil. Und ich glaube, das ist auch mit eine Sache, die zum Beispiel für mich, die ich persönlich nicht sehr viel Berührung einfach mit Religion, Liturgie, Christentum habe, die mich einfach trotzdem immer wieder sehr anspricht, weil das einfach auf so vielen Ebenen resoniert.
Zion war übrigens die ursprüngliche Stadt Davids, der Standort des ersten jüdischen Tempels. Wie dann aus dieser geografischen Örtlichkeit eine Frau wurde in der kulturhistorischen Rezeption, ist mir nicht ganz klar.
Es gibt dazu Forschung, aber wie heißt es so schön in Michael Endes Unendlicher Geschichte? Dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.
Was mir aber gerade noch in den Sinn kommt, ist, dass diese Arie Bereite dich, Zion, mich an ein anderes Standardwerk der klassischen Gesangsliteratur erinnert, nämlich an Schumanns Frauenliebe und Leben. Und auch da werden jetzt viele sagen, na, das ist sehr weit hergeholt. Ist es auch, aber auf rein künstlerischer Ebene werden mir wilde Assoziationen verziehen werden. Und zwar gibt es da das Lied »Helft mir, ihr Schwestern, freundlich mich schmücken, dienet der Glücklichen heute mir«. Es geht darum, dass eine junge Frau, die kurz vor ihrem Hochzeitstag steht, von ihren Schwestern geschmückt wird und für ihren Bräutigam bereitet wird. Und dieses Lied, helft mir, ihr Schwestern, freundlich mich schmücken, dienet der Glücklichen heute mir, hat auch diesen gleichen Überschwang wie bereite dich, Zion. Und bei beiden Stücken ist es schwer, ein Tempo zu finden, was genügend Energie hat, dass das Stück Drive hat. Man darf es allerdings auch nicht zu schnell machen, weil sonst kommt man außer Atem und dann wirkt es nur noch gestresst und nicht mehr enthusiastisch. Aber man muss eben auf jeden Fall vermeiden, daraus so eine Drehorgel zu machen. Denn die Versuchung ist sehr groß, aus Bereite dich, Zion, sowas zu machen wie dann da, dann dann da, dann dann da, 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 dann dann da, da. Und das klingt nun gar nicht sinnlich, sondern das klingt eher so ein bisschen nach Jahrmarkt.
Das finde ich sehr interessant, die Idee mit dem Tempo, bevor wir vielleicht gleich noch über zwei Arien anderer Stimmlagen sprechen. Wir sind ja jetzt naturgemäß sehr altlastig unterwegs. Würde mich aber interessieren, Anna, du hast das WO ja nun schon sehr häufig gesungen mit unterschiedlichen Ensembles und Dirigenten. Das ist bestimmt auch eine Herausforderung, sich immer wieder neu drauf einzustellen, weil vermutlich gerade auch diese Fragen der Tempi unterschiedlich behandelt werden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Dirigenten, die der sogenannten historisch informierten Aufführungspraxis anhängen, in der Regel schnellere Tempi wählen, denn insgesamt ist die historisch informierte Aufführungspraxis, wo ja auch mit alten Instrumenten gespielt wird, da wird ein Klang gesucht, der sehr viel rhythmischer ist, transparenter, sehr viel mehr Drive hat. Und ja, wenn man auf diese Tempi nicht vorbereitet ist, dann schlackert man da schon ganz schön mit den Ohren. Und häufig gibt es auch nicht so viel Zeit, sich anzupassen, weil aus finanziellen und kapazitären Gründen gibt es eben meistens nur diese eine Probe. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht vorher mal eine Klavierprobe mit dem Dirigenten. Aber bei einem Standardwerk wie dem WO, was eigentlich alle in- und auswendig können, wird es eigentlich nicht gemacht. Oder nur selten. Ja, und dann muss man irgendwie, dann ist es so sink or swim. Und ein anderer Faktor ist ja auch die Stimmung, dass je nachdem, ob mit alten oder mit modernen Instrumenten gespielt wird, variiert die Stimmung zwischen 4,15 und 4,40. Und das entspricht ungefähr einem Halbton Unterschied in der Intonation. Das heißt, wenn es heißt, wir machen Weihnachtsoratorium in 4,15, dann ist das quasi ein Halbton tiefer und das muss man dann auch üben, weil das natürlich sich in der Stimme anders anfühlt.
Und das wird einem vorher so kommuniziert? Im besten Fall.
Im besten Falle fragt man mal selber nach.
Okay, und wo fühlst du dich wohler?
Gute Frage. Beim Weihnachtsoratorium macht es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, wobei doch bei Bereite dich, Zion sind die Spitzentöne sind ja immer ein E und wenn es dann in alter Stimmung ein S ist und S ist genau in meiner Stimme der Passaggio-Ton.
Also das heißt, diese Umbruchstelle.
Wo der Registerwechsel stattfindet und deshalb ist das S für mich ein etwas unangenehmer Ton und ich freue mich immer, wenn ich ihn vermeiden kann und entweder drüber oder drunter singen kann.
Kommen wir nochmal zu anderen Stimmen, die ja in diesem Oratorium tatsächlich auch vorkommen.
Ach, was?
Genau. Ich setze mich jetzt mal hier brutal gegen die Mezzosopranistin bzw. Altistin durch. Ich finde noch sehr nett, fast vielleicht ein bisschen neckisch, aus dem vierten Teil die Sopranarie »Flößt mein Heiland, flößt dein Namen«. Da ist irgendwie der nette Twist, dass diese Arie nicht nur für ein Sopran ist, sondern es ein Echo-Sopran gibt, der jetzt nicht wahnsinnig viel singt, sondern genau wie der Name verrät, immer ein Wörtchen wiederholt. Und zwar ist es immer entweder ein Nein oder ein Ja. Am Anfang heißt es nämlich, singt der Sopran, flößt dein Namen auch den allerkleinsten Samen jenes Schreckens ein. Und dann sagt das Echo, nein. Und so geht das dann eine Weile hin und her. Und im zweiten Teil wandelt es sich dann und dann geht es um die Frage, ob man ob man keine Angst vorm Tod haben sollte, ob man sich erfreuen sollte am göttlichen Glauben? Und dann antwortet das Echo natürlich mit ja. Und das ist, das klingt eigentlich ganz lustig, es klingt ganz süß. Und ich frage mich immer in der Aufführungspraxis, das ist ja im vierten Teil, den ich tatsächlich noch nie aufgeführt gesehen habe, wie das ist. Heuert man extra dafür eine zweite Sopranistin an, die dann nur ein paar Mal Ja und Nein?
Ach Quatsch, das Geld hat keiner. Das singt meistens entweder jemand aus dem Chor, häufig ein Kind, oder manchmal der Alte. Also ich habe das auch schon gesungen. Das ist dann immer ganz lustig. Also es ist total leicht, also es ist wirklich nicht schwierig. Aber ich bin immer bei solchen Stücken eigentlich nervöser als bei großen Arien, weil irgendwie du machst ganz lange nichts. Und dann kommt diese eine Sekunde, also wahrscheinlich so ein bisschen wie die Pauke im Orchester. Du sitzt da, hast nichts zu tun, aber you have one job. Und wenn du in dem Moment dann nicht voll da bist, das ist dann peinlich.
Ja, und ja, da solltet ihr auf jeden Fall auch einmal reinhören. Das ist ganz nett, dass schon am Anfang im Vorspiel wird dieses Echo und dieser Dialog angedeutet, denn es kommt noch eine Oboe vor, die auch zum Teil im Dialog ein bisschen mit diesem Sopran spielt und dann kommt eben noch dieses Echo. Das ist für mich so ein ganz verspielter Moment.
Es gibt dann, damit du nicht glaubst, ich würde meinen Kollegen nicht zuhören, es gibt noch eine wunderschöne Bassarie. Erleucht auch meine finsteren Sinne. Wunderschön, auch mit so ganz wunderschönen lyrischen Koloraturen, sehr nachdenklich, ja, eine sehr poetische Musik. Und ich finde die viel schöner als die Bassarie aus der ersten Kantate, die man häufig so als Vorsingstück hört. Großer Herr und starker König, das ist nämlich so eine richtige Macker-Arie, also so mit so Oktavsprüngen und ich habe mir auch angelesen, die steht in D-Dur und dass D-Dur offensichtlich als die göttliche Tonart galt, was wohl damit zu tun hat, dass in der Barockzeit die Barocktrompeten meistens in D gestimmt waren. Und auf jeden Fall ist das so ein bisschen so eine Potenzarie. Und ich finde immer, dass man die schöne Stimme der Basskollegen immer erst bei Erleuchte so richtig schön hören kann.
Die Arie habe ich mir auch vorgemerkt, weil ich die auch wirklich sehr, sehr, sehr schön finde. Auch so ganz verträumt, irgendwie in Fis-Moll. Die Oboe d'Amore spielt da eine wichtige Rolle, die ja auch nochmal so einen ganz schönen Schmelz mit reinbringt. Erleucht auch meine finstere Sinne, erleuchte mein Herz durch der Strahlen klaren Schein. Dein Wort soll mir die hellste Kerze in allen meinen Werken sein. Dies lasse die Seele nichts Böses beginnen. Jetzt habe ich ein Funfact noch für dich.
Ah ja.
Auch das ist eine Parodie.
Ach,
und
was?
Zwar von Bachs weltlicher Bourrée-Arie für Sopranstimme ursprünglich. Aus der Kantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, die 1734 anlässlich der Wahl des Kurfürsten von Sachsen Augustus III zum König von Polen geschrieben wurde. Und da heißt diese wunderbar sinnliche, sanfte, fast bisschen verträumte Arie durch die von Eifer entflammten Waffen. Also es wirft wirklich Fragen auf nach diesem Wort-Ton-Verhältnis. Wenn wir auch jetzt bei den anderen Beispielen gehört haben, wie sehr oft die Parodie und die Vorlage und das WO dann voneinander abweichen.
Also da hatte der Bach ja offensichtlich keine Berührungsängste. Ich finde das so interessant, dass das damals so selbstverständlich war. Und dann später in der Romantik gab es diesen für alle Beteiligten schädlichen Geniebegriff, der sowas wahrscheinlich total verpönt hat. Und den Anspruch formuliert hat, dass Künstler eigentlich jeden Tag etwas Neues aus sich herausschöpfen müssen. Aber eigentlich hat es dieser Geniebegriff den Musikern ja noch schwerer gemacht, nicht täglich an ihren selbstgestellten Aufgaben zu scheitern.
Und ich finde auch gerade im Fall des Weihnachtsoratoriums ist es eigentlich für mich persönlich eins der Qualitäten, die dieses Stück so vielleicht auch so anschlussfähig machen, weil es eben durchsetzt ist mit Melodien, die man zum Teil schon woanders kennt. Du hast es schon genannt, Melodie von Weihnachtsliedern oder von anderen Chorälen, durch die man sich einfach beim Hören, auch wenn einem das Werk vielleicht neu ist, ein bisschen zu Hause fühlt.
Ja, und eben, dass es ein sehr abwechslungsreiches Werk ist. Ne? Es gibt dramatische Elemente, es gibt innige Momente. Aber es ist nicht nur das. Ich denke, es ist auch ähnlich wie bei den großen Passionen, die Musik hat eine Qualität, die etwas Sphärisches hat. Und Menschen, die klüger sind als ich, könnten bestimmt analytisch besser herausarbeiten, woran das liegt. Ich kann nur meinen persönlichen Eindruck schildern. Ich hatte mal einen Korruptitor, der immer gesagt hat, naja, also Mozart, das ist Himmelsmusik. Beethoven findet auf der Erde statt und Bach genau dazwischen. Und ich habe bei dieser Musik des Weihnachtsoratoriums, ich habe immer so ein Bild von den Planeten, wie sie im Sonnensystem in perfekter Harmonie umeinander kreisen. Und ich habe das Gefühl, diese ständig fortlaufende Musik, die ja bei Bach kein Ende hat. Also es gibt ja einen ständig fortlaufenden Puls und die Musik perlt so mühelos dahin. Das ist eigentlich die klanggewordene Ewigkeit und die darüberliegenden so rätselhaften Texte. Das ist so das Geheimnis der menschlichen Existenz, was damit schwingt. Und ich möchte gerne glauben, dass es auch das ist, was in den Menschen, die sich auf diese Musik einlassen, irgendeinen Funken anzündet oder an irgendetwas erinnert, an irgendeine Frage erinnert, die wir alle irgendwo im Herzen tragen. Vielleicht. Und jetzt klinge ich wie eine Tarotkartenlegerin. Ich weiß, das tut mir leid, aber ich empfinde ganz ehrlich so.
Vielleicht, um dein Argument zu bestärken, ein Zitat von dem Komponisten Maurizio Kagel, der einmal geschrieben hat, es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch alle. Ich finde, wir sollten jetzt, nachdem wir schon einiges über das Werk gesagt haben und auch ein bisschen unsere Highlights oder ein paar Kernthesen dieses Werkes problematisiert haben, ein bisschen outside the box denken, ein paar vielleicht etwas verrückte Performances, die es davon ja auch gab, ansprechen und dann am Ende noch mal ganz kurz die Frage aufwerfen, muss es denn immer WO sein?
Also verrückt weiß ich jetzt nicht, aber was für mich immer wieder ein großer Irritationsfaktor ist, dass ich finde, die festliche Message, die frohe Nachricht, die frohe Botschaft oder wie auch immer man das nennt, dieses Stückes, steht für mich doch in einem starken Kontrast zu dieser Eiseskälte, die in der Regel in diesen Kirchen herrscht, in denen das WU aufgeführt wird. Ich finde ja, in der Passionszeit, wenn man Matthäus Passion oder Johannes Passion musiziert, dann hat dieses stumme Leiden zumindest noch eine gewisse programmatische Logik, die den Stücken innewohnt. Ich meine, Jesus am Kreuz, Jesus auf dem Ölberg, dem Typen geht's nicht gut. Dann kann man auch ein bisschen frieren, ja. Aber im Weihnachtsoratorium ist alle sind so glücklich, alle sind so erfüllt von der Ankunft des Heilands und trotzdem sitzt man da und friert und denkt sich, ich will eigentlich nach Hause, weil es kalt.
Und hat wahrscheinlich Angst, sich zu erkälten und dann, nachdem man 1 bis 3 vielleicht noch singen konnte, die nächste Woche 4 bis 6 absagen zu
genau.
müssen.
Ja. Genau. Ja. Also ich meine, es gibt da ja so kleine Tricks. Gut, ich bin auch jemand, der besonders kälteempfindlich ist, aber ich habe manchmal so, es gibt ja aus der Apotheke diese Wärmepflaster, die klebe ich mir manchmal auf den Rücken.
Ah, okay. Also alle gut zuhören, die noch eine Karriere im Kirchengesang anstreben.
Ja, genau. Wärmepflaster, Thermoskanne bei sich stehen haben. Wenn man nicht singt, Mantel anziehen. Wenn man singt, kurz ausziehen.
Das ist natürlich auch ein bisschen das Problem. Wir Zuhörer sitzen natürlich auch eine ganze Weile in der gleich kalten Kirche, aber sind natürlich schön eingemummelt und du willst ja wahrscheinlich so nicht auf der Bühne stehen.
Wobei mir auch das im Laufe der Jahre ein bisschen egaler geworden ist. Mhm. Wenn, okay, jetzt lädt mich wahrscheinlich nie wieder irgendjemand ein, WO zu singen, aber ist ja auch egal. Mittlerweile pfeife ich auf die Schönheit. Also was heißt, ich ziehe halt einen Rollkragenpullover an, also einen schwarzen.
Du siehst immer noch schön aus, auch im Rollkragenpullover.
Naja, weil ich mir halt denke, es ist irgendwie eine halbe Stunde schön aussehen, aber dann am nächsten Tag krank sein, damit ist auch niemandem geholfen.
Vielleicht on a lighter note sozusagen noch 2 Dinge. Bach wird ja nicht nur in WGs aufgeführt. Ach. Oder historisch oder nicht historisch.
Aber doch überwiegend, oder?
Überwiegend in WGs. Das ist eine sehr studentische Musik. Sondern es gibt ja auch immer wieder ganz ausgefallene Arrangements. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Kings Singer ein Jazz-Arrangement des Weihnachtsoratoriums eingesungen haben.
Ach toll, ich habe auch gelesen, dass es davon Jazz-Bearbeitungen gibt. Habe aber tatsächlich in die Aufnahme nicht reingehört. Allerdings gibt es ja eine gewisse Tradition, kann man schon fast sagen, in Bezug auf diese Jazz-Bach-Bearbeitung. Es gibt zum Beispiel das Jacques Lussier-Trio, bestehend aus, also ich glaube, der Pianist lebt schon gar nicht mehr, aber ursprünglich bestehend aus Klavier, Schlagzeug und Kontrabass, die eben auch Fugen, Präludien von Bach verjazzt haben. Und ich finde das absolut folgerichtig, denn die Tonsprache des Jazz ist Bach gar nicht fern. Einerseits hat das damit zu tun, dass es sowohl im Jazz als auch im Barock eine starke Neigung zur Improvisation gab. Also im Barock wurde noch viel mehr, als wir das heute machen, in den Da Capo-Teilen spontan aus dem Stegreif sozusagen verziert und improvisiert, jeden Abend anders. Das können viele heute gar nicht mehr. Und das ist ja im Jazz auch so. Und dann, was ich aber glaube, was die beiden Stilrichtungen einander noch viel näher bringt, ist dieser fortlaufende Beat, der Puls. Das macht ja auch Jazz für klassisch ausgebildete Musiker immer erstmal schwer, weil man sein Rhythmusgefühl irgendwie umpolen muss. Und das macht auch dieser fortlaufende Beat, ist auch eine der großen Herausforderungen, wenn man Bach musiziert. Ich habe das in der letzten Folge über Schubert auch gesagt, aber es ist wirklich so, Schubert, Mozart und Bach ist man unglaublich exponiert stimmlich, weil das die Komponisten sind, wo man möglichst instrumental singen muss. Und bei Bach eben hat das damit zu tun, auch mit diesem Rhythmus, der wirklich eigentlich nicht erlaubt, dass man irgendwo mal ein bisschen mehr Zeit nimmt oder ein bisschen verbreitert oder ein bisschen romantische Kiste macht. Das gibt die Musik nicht her. Und das heißt, dass die Stimme eigentlich gleich sitzen muss. Also du hast nicht einen Moment, wo du mal kurz den Stimmsitz, wo du so ein bisschen Rubato machen kannst und dann suchst du den Stimmsitz und dann singst du weiter, sondern das muss alles gleich sitzen und deshalb immer, wo es nicht sitzt, hört man es dann auch gleich. Und mir kam noch ein anderer Gedanke bezüglich Stilverwandtschaft. Diese Eigenschaft des Barock im Allgemeinen und Bach im Speziellen, dieses fortlaufenden Beats, findet man ja auch in der zeitgenössischen elektronischen Musik ganz stark. Ne? Also das ist ja auch der, also da ist auch sozusagen der Beat die Grundlage. Ich würde sogar sagen, das ist meistens harmonisch nicht besonders komplex, aber der Beat ist sozusagen, was dem ganzen Leben gibt. Und das ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum es doch einige Crossover-Projekte gibt, auch zwischen Barock und elektronischer Musik. Es gibt zum Beispiel dieses Ensemble, die heißen Musica Sequenza, die machen so Crossover zwischen Elektro und Barock. Und da gibt es, glaube ich, auch Bach-Bearbeitungen. Und das klingt wirklich toll und sehr, sehr, das klingt nicht wie das Versuch, zwei Gegensätze zusammenzubringen, sondern das klingt wirklich nach einer logischen, zeitgemäßen Erweiterung einer bereits existierenden Tonsprache.
Ich glaube, es ist uns gelungen, oder ich hoffe, es ist uns gelungen, darzustellen, warum es sich lohnt, in das WO reinzuhören, sei es jetzt in verjazzter oder nicht verjazzter Form. Lass uns abschließend noch mal kurz darüber reden, wenn jetzt unsere Hörer brav WO 1 bis 6 sich angehört haben und dann noch weiter in Weihnachtsstimmung gebracht werden wollen. Was gibt es denn noch, was man sich anhören kann?
Es gibt natürlich Alternativen. Auch wenn man sich das in Deutschland wahrscheinlich kaum vorstellen kann. Aber was häufig gespielt wird, ist das wunderschöne Oratorio de Noël von Saint-Saëns. Das ist eine sehr viel katholischere und romantischere Version der Weihnachtsgeschichte. Es wurde, glaube ich, 1857 oder 58 komponiert. Und interessanterweise ist das ja ungefähr der Zeitraum, in dem auch das Bach'sche Weihnachtsoratorium wiederentdeckt wurde.
Ja.
Und da gibt es ein ganz nettes Zitat, nämlich eines der ersten Stücke aus dem Oratorio de Noël von Saint-Saëns heißt Prélude dans le style de Johann Sebastian Bach.
Ach.
Also da wurde dem Meister
Reverenz
erwiesen. Ja. Das ist ein wirklich extrem weihnachtlich, süffiges Stück.
Es ist wunderschön, richtig zum Schwelgen.
Eignet sich auch als Hintergrundmusik zum Plätzchenbacken. Ich persönlich liebe auch sehr, das ist nun mehr ein Chorstück, aber das wird auch häufig gemacht mit solistischen Einschüben, die Ceremony of Carols von Benjamin Britten.
Mhm. Die habe ich mal gesungen tatsächlich mit, ja.
Wunderschön, also es ist auf alt gemacht, englische Weihnachtslieder, sehr sphärisch, sehr mystisch, mag ich persönlich sehr gerne. Ja, dann gibt es noch eben das eingangs erwähnte, die Weihnachtshistorie von Schütz. Kenne ich persönlich nicht so gut. Es gibt noch von Herzogenberg die Geburt Christi. Finde ich persönlich ein bisschen heavy. Berlioz hat auch irgendwas mal geschrieben von L'Enfance de Christ. So, es gibt von John Adams noch eine weihnachtliche Komposition. Und ich denke, alle die eignen sich mehr oder weniger als Alternativen. Also ich meine, bei aller Liebe, es muss nicht immer Weihnachtsoratorium sein.
Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir euch auch wieder in Richtung Plätzchen backen, Geschenke kaufen, Wichtelbriefe vervollständigen.
Ganz wichtig, die Wichtelbriefe.
Oder was
denn
auch
Bach
immer.
Hatte keine Zeit dafür.
Allerdings. Oder was auch immer bei euch noch ansteht. Wir wünschen euch viel Freude dabei, durch die Playlist auch nochmal in die Stücke, die wir genannt haben, reinzu schmökern, also mit den Ohren zu schmökern, zu stöbern, zu hören. Und wünschen euch frohe Weihnachten. Jauchzet, frohlocket.
Jauchzet, frohlocket.